Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Haben wir an der Stelle eigentlich schon mal über das Wetter gesprochen?
Selten. Aber es ist mal wieder, es ist mal wieder an der Zeit, weil es ist Sommer, es ist warm, dann hat es letzte Nacht geregnet, es kommt die schöne Treibhausluft hier rein, es ist total toll, ich freue mich.
Ja, ich hoffe, der Sommer kommt bald wieder zurück. Letztes Wochenende war richtig gut. Ich kam braun gebrannt vom Campingplatz wieder. Aber es, sag mal so, 3 Tage lang bei über 30 Grad im Zelt war jetzt auch herausfordernd. Ich hatte voll den Jetlag am Montag.
Hast du denn wenigstens genug getrunken?
Also ja, es gab genug Flüssigkeit
zu trinken, ja.
Sag ich jetzt mal.
Okay, ja, verstehe. Alles klar.
Aber heute trinke ich mal einen Kaffee tatsächlich im Podcast. Ich habe
ja, schön.
Kaffee gemacht. Ich hatte heute noch keinen, der erste Podcast, wo ich einen Kaffee trinke.
Was hast du denn da Leckeres aufgebrüht?
Ich glaube, es ist Chamon, also von einer Kaffeerösterei aus Köln. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Gibt es auch einen Laden auf der Venloer Straße natürlich hier in Köln-Ehrenfeld, wo, also immer wenn mich jemand fragt so, ja, wo ist denn der Laden, da sage ich ja, Venloer Straße, Ehrenfeld. Und dann ist schon so ein Running Gag, wenn jemand fragt, wo ist das, Marc, ist das auf der Venloer? Ja.
Ja. Das ist nicht die kürzeste Straße, aber zumindest mit Ehrenfeld hast du es ja etwas eingegrenzt.
Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, holen wir die anderen beiden gleich zum Kaffeekränzchen dazu.
So machen wir das und ich nehme einen Schluck Tee.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe Nummer 235. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr wartet schon sehnsüchtig. Wir sind 5 Minuten zu spät im Livestream und hier kommt schon ein Kommentar rein. Pünktlichkeit ist ein Zier, aber es ist besser ohne ihr. Sehr guter Reim. Klaus, hast du heute Morgen einen Reim am Start jetzt für die Begrüßung?
Nee, aber ich begrüße den Barista von der Venloer Straße, Marc Bohn.
Genau, und ich begrüße den Herrn, der immer alles unter Kontrolle hat, Klaus Beetz. Und heute bei uns im Podcast sind zu Gast Moritz Lochner, COO von Luit und Philipp Ernst, bekannt durch seinen YouTube-Kanal Abmischen Lernen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe gerade am Anfang schon überlegt, ob du eigentlich in einem Podcast dabei sein darfst, der vom Music Store gebrandet ist, aber vielleicht sprechen wir dann später darüber. Bist du abgestraft jetzt wahrscheinlich.
Das wusste ich vorher nicht.
Wusstest du vorher nicht, hätte ich dir vielleicht sagen sollen.
Nein, alles gut.
Genau, wir sprechen heute über das Mischen auf Kopfhörern und wie man Raumsimulation dazu gut einsetzen kann und demonstrieren tatsächlich heute. Ich glaube, das ist eine Premiere. Auch das Tool von Luit selber, nämlich den Space Replicator, wo ich auch einen Testbericht geschrieben habe in der aktuellen Sound Recording Ausgabe. Genau, und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf allen möglichen Plattformen, könnt ihr die stellen. Genau, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich beende ihn jetzt einfach so.
Das ist das Wetter.
Das ist das Wetter, das ist die Hitze und die geringe Luft, die hier in diesem Raum ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber
bei
mir ist es. Genau, Moritz, fangen wir mal mit dir an. Du warst nämlich in Episode 216 schon mal zu Gast. Dann haben wir über dich, deinen Werdegang gesprochen und darüber, über das Thema Mikrofone im Wandel. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie sah deine Rolle aus jetzt bei der Entwicklung des Space Replicator, ohne vielleicht zu sehr auf die Entwicklung einzugehen. Darüber wollen wir nämlich später noch mal detaillierter drüber reden.
Ja, ich habe ja so mehrere Rollen belohnt. Und in der Rolle des Leiter des Produktmanagement-Teams bin ich natürlich in alle Entwicklungen ziemlich stark eingebunden. Von Anfang, von der Idee bis zum Produktlaunch, bis auch zu Auftritten jetzt hier. War von Anfang bis Ende dabei.
Cool, ja, dann sprechen wir mit dir auf jeden Fall gleich nochmal intensiver über die Entwicklung. Und ja, Philipp, freue mich, dass du da bist. Viele kennen dich unter Abmischen Lernen unter dem YouTube-Kanal, war auch so ein gut gewählter Name, so SEO-mäßig, ne?
Das stimmt, das war der Gedanke damals zumindest. Heute bereue ich es ein bisschen, Heute hätte ich es wahrscheinlich ja mit dem Namen gebrandet oder so, aber damals war es eigentlich cool.
Ah, du bist ja auch, darf ich das sagen, du bist ja auch im Marketing-Team bei Bonedo mit dabei, Social-Media-Marketing-Team.
Genau.
Bist aber auch Dienstleister, machst Mixing, Mastering und ich glaube auch Producing, oder?
Ja, genau, auch. Wobei das ist eher so, sage ich mal, was ich so in meiner Freizeit dann noch mache. Aber das andere dann wirklich mit Aufträgen und so weiter und so fort. Für kleinere, größere Künstler, genau.
Okay, erzähl mal, wie kam es denn zu Abmischen lernen?
Ja, tatsächlich habe ich früher an der SAE studiert und dann war irgendwann der Studiengang auch irgendwann mal beendet. Und wie es dann manchmal so ist, man kommt dann so ein bisschen raus und bildet sich dann vielleicht nicht mehr so weiter, wie man das gerne möchte. Beziehungsweise lernt nicht mehr so viel dazu, weil man dann irgendwie so im Alltagsstress ist und seine Routine halt einfach macht. Und ich fand das einfach so ein bisschen schade und habe mich dann wieder so ein bisschen reingefuchst in das ganze Thema oder das weitergemacht und habe mich dann auch wieder weitergebildet, welche Tipps gibt's noch, welche Tricks, auch wie machen die Leute den und den Sound. Und ich bin nicht so ein Typ, der sich das gerne aufschreibt, sondern ich gucke mir das lieber an oder höre mir das lieber an. Und dann habe ich eigentlich damit angefangen, die Tipps für mich erstmal so in Videoform zu archivieren und die dann halt auf YouTube zu stellen unter dem Namen Abmischen lernen, weil für mich ist es nach wie vor ein Lernprozess. Mhm. Ich glaube, man lernt da auch irgendwie nie aus. Und so hat das Ganze begonnen und mittlerweile gucken dann doch auch noch ein paar mehr Leute zu, was mich natürlich sehr freut. Und ich konnte dann anderen Leuten auch noch dabei helfen, dass sie auch ihre Skills noch verbessern. Und ich habe auch viel durch Kommentare und so weiter natürlich auch gelernt, also von daher, ja.
Ja, das kenne ich. Mhm. Aber du machst auch One-on-One-Coachings, oder?
Genau, das biete ich auch an. Zum Beispiel, je nach Bedarf, also wenn jemand Probleme hat mit seinem Mix oder nicht weiterkommt, dann bin ich da auch bereit oder bin ich da. Da kann man dann auch in die Session reingehen. Das ist natürlich immer noch mal besser als so ein generisches, sage ich mal, YouTube-Video. Natürlich gibt es da auch immer gute Tipps, sage ich mal. Aber klar, es ist immer was anderes, wenn man das wirklich an seinem eigenen Mix dann hört, wenn da irgendwie ein EQ eingestellt wird oder ein Kompressor oder was auch immer. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Sache. Genau, ja. Und Mixing und Mastering mache ich halt auch noch als Dienstleister und manchmal ist das wirklich dann auch eine wirkliche Dienstleistung, da kann man sich dann doch nicht ganz so kreativ austoben, wie man das dann denkt, aber es macht auf jeden Fall immer Spaß, Sachen zu verbessern.
Ich meine, du hast ja auch, bist ja noch festangestellt, das ist ja wahrscheinlich dann noch relativ schwierig zu kombinieren, ne? Dann alles unter einen Hut zu kriegen.
Ja, es geht, es macht mir halt alles sehr viel Spaß so, also ich, wie gesagt, ich bin da 30 Stunden und bin in der anderen Geschichte, also mit Mixing, Mastering, Coaching, Videoproduktion, dies, das, auch wahrscheinlich nochmal 30 Stunden, aber es ist alles irgendwie mein Hobby, also sowohl das eine, ja, also Marketing war schon immer mein Hobby, weil ich damals einfach wollte, dass meine Musik irgendwie bekannter wird, die ich damals noch gemacht habe, muss man ja Marketing machen, auch damals schon. Und die andere Sache ist halt die Musikproduktion und das kann ich damit perfekt verbinden, also best of both worlds, genau.
Kommst du denn noch zu deiner eigenen Musik?
Naja, ich habe irgendwann tatsächlich die Musik, also wo ich selbst vor dem Mikrofon stand, beendet. Bin dann aber seit Corona-Zeiten irgendwie wieder dazu gekommen, weil ich mir dieses Mikrofon, was ich damals immer haben wollte, das Neumann TLM, da stand ich als 13-Jähriger davor, damals bei Just Music in Berlin. und hab mir mal gesagt, so das Mikrofon will ich unbedingt haben, irgendwann mal. Und dann zu Corona-Zeiten habe ich es mir dann irgendwann geholt. Und ja, und das hat mich so motiviert, dass ich dann wieder begonnen habe, mit der Musik zu machen. Aber ich habe noch nichts veröffentlicht. Ich habe es so erstmal für mich, habe wieder trainiert, auch so ein bisschen Gesangsunterricht genommen, ohne dass ich wirklich singen kann. Aber es ist für die Tutorials manchmal auch ganz gut bei mir. Da kamen ja einige kritische Kommentare ab und zu, weil wenn ich dann irgendwelche Autotune-Sachen gemacht habe. Aber ist okay. Dementsprechend, genau. Aber ja, man kommt schon noch dazu, man muss sich die Zeit halt nehmen, aber wie gesagt, das macht mir alles sehr viel Spaß. Deswegen fühlt es sich nicht an wie Arbeiten in der Regel.
Okay, ja cool. Ja, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen und Moritz, vielleicht mal direkt an dich die Frage, was ist eigentlich der Space Replicator?
Also Space Replicator ist eine Software, die Räume virtuell anhörbar machen. Also wir können reale Räume sozusagen einfangen, sie akustisch digitalisieren und dann kann man sich diese Räume über Kopfhörer anhören und das Hörerlebnis ist einfach eine Simulation davon, als wenn man selbst vor Ort wäre in diesem Raum, was logischerweise praktisch ist, um einen Mix zu machen, wenn ich vielleicht selbst kein Top-Studio oder Akustik-Treatment habe, aber auch mir dann anzuhören, dort, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das anhören werden, am Smartphone, im Auto, im Club, auf dem Bluetooth-Speaker und einfach so meine Mixes gegenchecken kann und mir das einfach so einen richtig guten Kompass bietet für meinen Mix.
Okay, willst du uns mal kurz den Funktionsumfang erklären, weil ihr habt ja schon einige Studios da abgebildet, beziehungsweise drei mit unterschiedlichen Lautsprecher-Setups und dann halt auch noch, ich sag jetzt mal, Alltagsabspielmedien.
Ja, also es gibt mal der Raum, in dem ich jetzt auch gerade bin, das Luit Studio A. Es gibt das Luit Studio B. Es gibt von Whitesy, kennen wahrscheinlich einige, sein Studio. Und dann gibt es in Wien noch ein sehr, sehr spannendes Studio, die Vienna Synchron Stage. Dort haben wir Control A und Control B drinnen. Also das ist ein Studio, wo sehr viel Filmmusik aufgenommen wird für richtig große Hollywood-Produktionen. Und das sind die Studios. Von den, sagen wir mal, Mix-Check-Räumen gibt es einen coolen Club, Watergate aus Berlin, den haben wir gecaptured, glaube ich, am Tag, bevor er leider für immer geschlossen hat. Ach, krass. Wir sind auch noch archiviert für die Zukunft. Dort gibt es dann auch unterschiedliche Positionen. Also man kann sich anhören, den Main Floor, also wie es sozusagen als, ja, wenn man dort zu Gast ist, oder vom DJ-Booth, man kann sich anhören, wie es ist, wenn der Club leer ist. Aber hoffentlich sind die Leute, die elektronische Musik machen, nicht in einem leeren Club, sondern im vollen Club. Den kann man sich dann auch anhören. Auch die Unterschiede. Auto gibt's mit verschiedenen Sitzpositionen, Wohnzimmer mit unterschiedlichen Smartphones, Tablets, Laptops, Küche, Fernsehraum. Und ja, der Plan ist auch, das ständig zu erweitern um weitere interessante Räume. Es gibt dann auch noch Kopfhörer, die ich mir anhören kann. Also es gibt ja, wir wissen es alle, ist nicht viele Leute hören halt Musik über Kopfhörer. Da gibt es halt populäre Consumer-Kopfhörer zum Anhören und auch eine Kompensationskurve, die sozusagen den Kopfhörer, den ich benutze, vielleicht noch einmal ein bisschen im Frequenzgang verbessern kann, weil in dem Funktionsumfang ist auch drinnen eine Liste von ca. 600 Kopfhörerprofilen, wo hoffentlich meiner dabei ist. Den muss ich auswählen, damit das ganze Tool richtig gut auf sozusagen meinen Kopfhörer funktioniert. Und die letzte wichtige Funktion, die vielleicht oder die so auf jeden Fall nennenswert ist, ist das binaurale Profil. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon reinstarten wollen. Also ganz knapp gesagt, jeder Mensch schaut anders aus, hört anders, hat eine andere Kopf- und Ohrenform. Und man kann natürlich da jetzt mal sich an einen Durchschnitt annähern. Ja, das funktioniert auch, aber am besten ist es natürlich, wenn man das personalisiert. Und da gibt es auch in Space Replicator die Möglichkeit, dass ich mein eigenes binaurales Profil über einen Trainingsprozess erzeuge. Das in meinem Luit-Account gespeichert, kann ich dann immer aufrufen. Und dann ist das Ganze so richtig gut auf meinen Kopfhörer und auf meine Ohren perfekt abgestimmt, um den Realismus ans Maximum zu bringen.
Ja, cool. Also ich habe das Tool ja auch getestet und ich fand besonders beeindruckend auf jeden Fall den Club. Also vor allem fand ich es sehr, sehr auch irgendwie kreativ, dass ihr quasi den Club auch mit und ohne Menschen quasi abgebildet habt. Mhm. So, und krass ist halt auch wirklich der Klangunterschied. So, das hat mich auch nochmal sehr, sehr überrascht, beziehungsweise ich fand das cool, wie das dann abgebildet wurde, weil von dem Unterschied war ich überrascht, sagen wir es mal so. Und Whitesy habe ich ja getroffen auf der Superbooth und habe ihm dann auch davon erzählt und habe ihm auch gesagt, dass ich irgendwie bei seinem Studio zumindest mal bei dem Track, den ich da hatte, das Gefühl hatte, dass die Kick halt unfassbar präsent ist. Und er meinte halt, das liegt dann irgendwie am Treatment von seinem Raum. Und das fand ich halt auch ganz spannend. Und ja, besonders geflasht hat mich halt auch wirklich dann unter dem Setup Living Room das Smartphone 15. Ja, weil wir werden es ja gleich nochmal demonstrieren, aber ich habe mein Handy hier neben mir liegen und auch eben haben wir kurz getestet, die Demo, und ich habe direkt wieder auf mein Handy geguckt, was hier vor mir lag. Also es ist wirklich schon sehr, sehr realistisch. Und genau, aber ich würde jetzt mal einfach an den Kollegen abgeben, der dann die nächste Frage an euch hat, weil dann können wir schon mal an die Entwicklung gehen.
Ja, dann macht der Kollege doch einfach mal weiter. Und zwar, wenn man jetzt mal das Produktportfolio von Luit betrachtet, ihr macht hauptsächlich Mikrofone, ihr habt auch zwei Audio-Interfaces im Angebot, ihr habt aber keinerlei Kopfhörer zumindest bisher am Start. Jetzt habe ich das so interpretiert, dann ist der Space Replicator irgendwie wie so ein ergänzendes Tool zu euren Audio-Interfaces. Kann man das so sehen oder was war der ursprüngliche Gedanke hinter der Entwicklung?
Also wir versuchen uns ja immer, irgendwelche Themen rauszupicken, die vielleicht noch nicht optimal gelöst sind oder wo wir das Gefühl haben, da kann man noch mehr machen. Und wir sind einfach über alle möglichen Situationen immer wieder über dieses Abhören gekommen, weil wir natürlich auch hier Studios gebaut haben. Bei uns Raumakustik ist etwas, was, ja, bei uns gibt es auch natürlich viele Akustiker, das immer wieder begleitet hat. Und das war einfach ein Thema, das uns sehr interessiert hat. Wir sehen es natürlich irgendwie als Fortführung der Produktionskette von Mikrofon, Audio-Interface, dann die Bearbeitung des Signals im Computer. Und wir werden auch unser Portfolio in Zukunft erweitern um andere Produktgruppen. Ja, es ist einfach etwas sehr, sehr Wichtiges, das Abhören. Und nicht jeder hat einen akustisch optimierten Raum zu Hause. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, das oft umzusetzen. Und ja, deswegen haben wir dieses Tool entwickelt.
Ja, also wahrscheinlich auch wie so eine Art Bedarfsanalyse gemacht und gesehen, ja, mobiles Produzieren ist angesagt. Allgemein, die Räumlichkeiten werden immer schwieriger. Also, dass man den Luxus hat, sich wirklich einen akustisch optimierten Raum hinzubauen, das ist nicht so einfach und nicht so leicht möglich. Und dafür dann ein Werkzeug zu haben, was das Problem löst, ne, da ist sicherlich einige Nachfrage.
Man kann es auch so ein bisschen sehen als ein Upgrade für bestehende Kopfhörer. Also, ich brauche gar nicht viel. Ja. Also ich kann mit dem arbeiten, was ich eigentlich schon habe. Uns ist immer wichtig, dass die Leute zu einem guten Ergebnis kommen, dass sie sich verwirklichen können, dass die technischen Hürden irgendwie halt ja sich so ein bisschen auflösen und dass man sich auf das konzentrieren kann, was man eigentlich machen will, nämlich Musik machen oder anderen Content erstellen. Und ja, da ist das einfach ein super Tool.
Ja. Wie seid ihr da an die Entwicklung herangegangen? Also habt ihr quasi wirklich bei Null gestartet oder gab es schon ansatzweise Technologien, die man verwenden konnte dafür?
Also es gibt natürlich im wissenschaftlichen Kontext, also haben bei uns drei Wissenschaftler an dem Projekt gearbeitet und es gibt natürlich in der Literatur, es wird geforscht, es wird auch in Österreich gerade viel geforscht, es gibt das Schallforschungsinstitut, mit denen haben wir zum Beispiel kooperiert, weil die haben sehr tolle Messmöglichkeiten, was die HRTFs angeht, also die Head-Related Transfer Functions, da kann man vielleicht später nochmal darüber reden. Das ist im Prinzip eine Art Profil, wie ich höre, im Vergleich zu jemand anderen. Also wo man auch sagen kann, klar, woher jetzt ein Schall kommt, hängt ja davon ab, ob das vielleicht zuerst auf meinem linken Ohr und dann etwas verzögert auf meinem rechten Ohr passiert oder etwas lauter auf meinem linken Ohr auftritt als auf meinem rechten Ohr. Aber ich kann ja trotzdem als Mensch auch erkennen, ob etwas von vorne oder von hinten kommt. Und da ist es ja nicht gegeben, da kommt es ja zeitgleich an. Und das sind einfach sozusagen Filter, ja, die da passieren. Ich sehe von vorne anders aus als von hinten und von allen Richtungen. Dann wird das sozusagen aus allen Richtungen, die sozusagen um meinen Kopf ist, wird das ja vom Ohr gefiltert auf eine spezielle Art und Weise. Das kann man messen. Das ist auch das, worum es sich bei diesem binauralen Profiltraining und bei den binauralen Profilen handelt. Es gibt, wir haben da auch mit der Kunst-Uni in Graz kooperiert, die ein starkes Forschungsgebiet in diese Richtung auch haben. Und wir haben selber sehr viel geforscht und eigentlich das, es ist oft so, was in der Wissenschaft publiziert ist, ist vielleicht nicht auf den Musikkontext auch ausgelegt. Da geht es oft um Ortung, um andere Themen. Und wir haben eigentlich sozusagen alles analysiert, was es gibt und dann darauf aufbauend eigentlich jetzt 2 Jahre geforscht, um das wirklich auf Produktreife zu bekommen, das richtig, also State of the Art ist. Und man muss auch sagen, diese Technologie, die da drunter liegt, die ist sehr, sehr flexibel. Also Space Replicator ist jetzt für Stereo, aber wir können das auch erweitern auf mehrkanalige Anwendungen, auf andere Bereiche einfach. Genau.
Man kennt ja jetzt so aus dem Studioalltag ein Convolution Reverb, weiß auch wahrscheinlich ungefähr, wie das funktioniert, dass so Impulse Responses aufgenommen werden, sprich du schickst entweder einen Impuls oder einen Sinus-Sweep in einen Raum rein, nimmst das mit einem oder mehreren Mikrofonen auf. Kann man das irgendwie vergleichen mit der Technik, die ihr für die Nachbildung eurer Räume verwendet oder ist das was ganz anderes?
Naja, man kann sehr rudimentär, also vielleicht sagen wir, was ist gleich und was ist anders. Mhm. Gleich ist, dass ich natürlich irgendwie einen Raumeindruck einfangen kann. Und zum Beispiel, ich kann mir Mikrofone in mein eigenes Ohr stecken und dann so eine Impulsantwort nehmen und mir dann Musik und Audio darüber anhören. Das wird sehr, sehr gut funktionieren. Also keine Frage. Ich kann jetzt aber halt nichts mehr aus der Kette rausnehmen. Also das ist dann alles halt fix. Mhm. Und was wir machen, wir trennen das. Also wir nehmen wirklich den Raum auf, wir digitalisieren den Raum mit sehr viel Information. Das heißt, wir wissen auch über die Zeit, aus welchen Winkeln, wo der Schall wie dann sozusagen auftritt. Und dadurch können wir das dann über ein persönliches binaurales Profil und dann natürlich auch in weiterer Folge über das Profil von dem Kopfhörer halt richtig gut anpassen. Und diese Dinge sind nicht miteinander verbunden, sondern können sozusagen flexibel bearbeitet werden. Und zum Beispiel auch, weil wir gesprochen haben über den Club, dass der einmal leer und einmal voll gecaptured wurde. Mhm. Man kann einen Club nicht wirklich mit der voll ist capturen. Also das geht einfach nicht. Aber wir haben ein Modell von diesem, also ein akustisches Modell dann von diesem Raum gecaptured. Das sind, man muss da real hingehen, man muss da einen Tag verbringen und das sozusagen richtig gut aufnehmen. Aber wir haben dann ein Modell, das wir auch verändern können. Und da können wir dann wiederum Parameter, wie physikalisch sich die Wellen verändern, wenn dort halt Menschen in einer gewissen Anzahl vorhanden sind, wieder dann dort drauflegen und dann solche Dinge tun.
Mhm. Also du hast es gerade so schön beschrieben. Ich stelle mir das vor, wie wenn du in so einem 3D-Programm einen Raum baust, nur quasi so als die akustische Variante davon.
Ja, das ist korrekt. Wir können auch sozusagen komplett von Grund auf einen eigenen virtuellen Raum erzeugen. Mhm. Wir haben uns jetzt aber darauf fokussiert, reale Räume einzufangen. Mhm. Weil da haben sich die Leute schon sehr viel dabei gedacht, wie sie diese Räume bauen und wie die klingen. Und auch die Studios sind ja untereinander doch erstaunlich unterschiedlich, aber auch alle super. Also da findet man dann pro Anwendung vielleicht so das, wo man sich am wohlsten fühlt.
Mhm. Jetzt gibt es aber nicht nur Räume bei euch, sondern zum Beispiel auch verschiedene Kopfhörer und gleichzeitig gibt es ja auch die Kopfhörerprofile. Wie werden die denn angelegt? Ist es dann so, dass an Kunstkopf die Kopfhörer aufgesetzt werden und dann werden Messungen vorgenommen?
Ja, also wir können das vielleicht jetzt auch mal ein bisschen trennen. Also es gibt einmal diesen Punkt im Plugin, der heißt Your Headphones. Mhm. Und das ist immer eine Kopfhörerkompensation. Das heißt, wir wollen eigentlich den individuellen Klang des Kopfhörers rausrechnen. Mhm. Den wollen wir da nicht haben, weil wir wollen ja akkurat den Raum sozusagen simulieren. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ich mir Kopfhörer anhören kann. Mhm. Ja, also zweimal Kopfhörer, aber für unterschiedliche Zwecke sozusagen. Ja. Was man in jedem Fall braucht, ist einfach eine Messung von dem Kopfhörer. Kopfhörer vermessen basiert genau auf einem Messsystem, das aussieht wie ein Kopf, ja, mit Ohren und so weiter. Mhm. Und dann muss man eigentlich halt mehrmals einen Kopfhörer vermessen, ja, weil wenn ich den Kopfhörer leicht bewege, da gibt es einfach immer Variationen, das nennt man Reseats. Mhm. Da nimmt man mehrfach den gleichen Kopfhörer auf und man muss in Wirklichkeit auch von dem gleichen Kopfhörermodell mehrere Stück sozusagen vermessen, weil es natürlich auch da Toleranzen gibt, die mal stärker, mal schwächer sind. Und dann kann man so eine Datenbank eben aufbauen und das sozusagen einfach benutzen im Plugin.
Mhm. Und die Profile, die jetzt also quasi der Simulation von verschiedenen Kopfhörern dienen, ist das dann auch wiederum die gleiche Technik, die ihr für die Räume verwendet oder ist es dann auch dieser Kunstkopfprozess?
Das ist dann auch dieser Kunstkopfprozess in die andere Richtung sozusagen.
Mhm. Alles klar.
Also man nimmt zuerst den Kopfhörer, den ich aufhab, den sozusagen rechnet man raus und setzt dann den anderen drauf. Das ist ein sehr einfacher Prozess. Also das ist ein trivialer Prozess.
Mhm. Und wenn
also, das Messen nicht, aber sozusagen das ist eine einfache Sache. Also, ja.
Klingt auf jeden Fall nach einem hohen Zeitaufwand. Bei wie vielen Kopfhörern habt ihr da auch?
Ja, also es gibt so 600 Kopfhörer in der Datenbank. Also es ist schon brutal viel.
Ja, es ist schon
man kann auch bei uns auf der Webseite auf der Space Replicator Webseite sich das anschauen, da kann man die Liste runterladen. Es gibt auch ein Free Trial für 14 Tage, da kann man auch dann reinschauen, ob der Kopfhörer, den man selber hat, da dabei ist.
Mhm. Du hast gerade gesagt, eure Technik, die ist so flexibel, dass beispielsweise in Zukunft auch Mehrkanalunterstützung möglich ist. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich in Zukunft vielleicht auch neue Räume oder weitere Möglichkeiten dazukommen, oder?
Auf jeden Fall. Also das Ganze ist sehr, sehr flexibel aufgebaut, dass die Räume, die Profile und so weiter einfach von unseren Servern an das Plugin geschickt werden. Mhm. Das heißt, wir können, ohne dass man jetzt eine neue Version installieren muss, bei uns auf einen Knopf drücken und dann bei allen Leuten, die das installiert haben, taucht dann einfach ein neuer Raum auf.
Mhm. Sehr gut.
Und wir sind auch schon dran, neue Räume zu capturen.
Das heißt, wenn man es sich kauft, kommen alle Updates, nenne ich es jetzt mal, mit dazu. Also.
Ja, also wir können hier noch keine konkreten Versprechungen abgeben, was okay. jetzt ganz genau kommt. Wir wollen das eher, okay, wenn es dann passiert, ist es da, weil es gibt immer wieder mal Verzögerungen. Manche Räume sind einfacher zu capturen. Es ist natürlich auch der Prozess rundherum. Man muss sich mit den Eigentümern der Räume das ausmachen, dass man da rein darf, dass man das benutzen darf, dass man da Fotos machen darf. Dann muss man da vielleicht hinreisen, wenn das jetzt nicht bei uns in der Gegend ist. Und dann gibt es je nach Raum auch, manche Räume sind einfacher oder schwieriger zu capturen. Es wird auf jeden Fall was kommen.
Sehr gut. Ich glaube, preislich liegen wir aber auch bei 99 Euro. Was ja
genau.
Den Umfang und den Aufwand, den ihr dafür betrieben habt, ja sehr, sehr human ist.
Ja.
Ja. Okay, darf ich eine Frage stellen kurz? Was macht es denn so schwer oder einfacher, so einen Raum einzumessen? Also wo ist da der Unterschied?
Ich glaube, es gibt zum einen mal gibt es Räume, die haben einfach komplexere Lautsprechersysteme, wie ein Club, wo man sich einfach vor Ort das auch noch mal viel genauer anschauen muss. Wo misst man am besten? Nimmt man das alles getrennt auf und baut das später dann aus Einzelteilen wieder zusammen? Wie viel Zeit habe ich auch dort vor Ort? Also ideal ist, wenn man es dann schon vor Ort wieder sozusagen zusammenbaut und mal gegencheckt. Ja, das ist das Ideale. Es gibt einen Feintuning-Prozess. Und dann gibt es natürlich auch die Anforderung. Also wenn ich jetzt ein Wohnzimmer habe und dort ein Smartphone capture, dann geht es da nicht um die letzten Nuancen, ob da jetzt in den Höhen noch 1-2 dB da oder dort vielleicht nicht so perfekt korrelieren mit dem Raum, wie wenn man jetzt sagt, wir capturen ein Studio. Die Leute wollen ja, dass ihr Studio so klingt, wie es in Realität klingt und nicht anders oder schlechter im schlimmsten Fall.
Okay, ja cool.
Und okay, natürlich, ja. Je mehr Erfahrung man mit einer Raumart hat, desto leichter tut man sich.
Mhm. Okay, cool. Ja, Philipp, lass uns mal über das Thema Mischen mit Kopfhörern sprechen. Mischst du denn viel mit Kopfhörern?
Tatsächlich ja. Also ich mische sehr, sehr viel mit Kopfhörern. Wobei ich sagen muss, wenn ich es mir aussuchen kann, dann mische ich am liebsten mit meinen Lautsprechern. die Adam S3H, die sind ja hier auch verbaut in dem Vienna Synchron Stage A. Zumindest die Adam. Ich weiß nicht, ob es die, müssen aber auch die gleichen sein. Und ja, dementsprechend, also ich mag es auch sehr, sehr gern, auf Kopfhörern zu mischen, aber natürlich hat man da auch immer gewisse Nachteile und muss dann halt immer noch mal ein bisschen gegenchecken, wobei ich sagen muss, meine Kopfhörer kenne ich dann doch schon relativ gut, aber was natürlich immer ein großes Problem ist, ist halt wirklich so diese Räumlichkeit über einen Kopfhörer beizuführen, sage ich mal, oder dann wirklich perfekt einzustellen. Also da muss ich dann meist doch noch mal, wenn ich auf Kopfhörern gemischt habe, mit den Lautsprechern etwas nachregeln, ja.
Okay. Und in welchen, das heißt, du bist du viel unterwegs und mischst unterwegs oder in welchen Situationen musst du dann mischst du auf Kopfhörern?
Ja, ich mische auch teilweise bei mir hier im Studio in Kopfhörern. Das liegt halt auch einfach daran, dass man die Nachbarn nicht stören will, wenn man in der Nacht hier unterwegs ist und dann die großen Lautsprecher aufdreht. Das geht nicht. Das kann man so über den Tag geht das schon, kann man gut machen. Aber sonst wird die Nachbarschaft da wahrscheinlich böse und dann nutze ich Kopfhörer, ja. Wie gesagt, da bin ich auch gut drauf eingehört, aber es bedarf dann schon auch sehr viel Übung, das ohne solche Tools dann auch gut mit der Räumlichkeit halt hinzubekommen. Ja. Ne?
Wie sieht denn dein Setup aus beim Mischen mit Kopfhörern?
also welche Kopfhörer ich nutze?
Zum
oder,
Beispiel,
oder,
ja.
Oder ob ich, also ich habe jetzt keinen speziellen Kopfhörerverstärker. Ich gehe jetzt direkt tatsächlich von der Apollo gehe ich raus in den Kopfhörer oder da fange ich das Signal ab. Und dann nutze ich aktuell am liebsten tatsächlich hier die Sennheiser HD 490. Die habe ich letztes Jahr neu dazu geholt und die gefallen mir richtig gut. Welche ich auch natürlich sehr, sehr gern mag, aber das ist natürlich auch dann ein enormer Preisunterschied nochmal, sind die Headphones von Head.
Okay.
Genau, und die muss ich auch nach einer Stunde, muss ich die dann auch mal für 5 Minuten absetzen zumindest. Ja, ja, das ist wirklich so ein kleiner Nachteil bei denen. Also ich habe noch die erste Generation, die zweite ist ja ein bisschen leichter. Aber ja, da hast du natürlich eine extreme Detailtreue und die kommt schon auch so von der Nachbildung des Sounds sehr auch an mein Lautsprechersystem ran, so zumindest von wie Transienten wiedergegeben werden und so weiter und so fort. Aber klar, trotzdem, gewisse Nachteile bleiben, wenn man es roh hört, über Kopfhörer trotzdem, ja. Genau.
Okay, und wie setzt du denn quasi den Space Replicator, du bist ja User, ne?
Absolut.
Setzt du den da ein in deinen Prozess?
Tatsächlich, also dadurch, dass ich an meine Kopfhörer so sehr gewöhnt bin und ungefähr weiß, was ich damit tue, nutze ich den Space Replicator vor allem halt für diese Räume wie Auto, Club, aber auch Smartphone, ja, dass man einfach schnell da hin und her switchen kann und einfach schon da mal den ersten Eindruck bekommt, weil das ist halt extrem wichtig. Also das ist auch einer der Tipps, die ich sonst immer gebe, hör dir das auf verschiedenen Anlagen an, vor allem auch als Anfänger, aber auch als Fortgeschrittener, weil manchmal übersieht man oder überhört man einfach Dinge in seinem Setting und dann nutze ich am liebsten tatsächlich genau diese Räume, weil, ich meine, der Car-Check ist halt das, was am Ende irgendwie zählt, so bei den meisten, zumindest in meinem Genre, was ich so bediene, so Urban, Pop, Rap. Ja, da muss es natürlich im Auto ordentlich knallen. Und und ich finde, das ist auch hier beim Space Replicator sehr gut umgesetzt. Dementsprechend nutze ich das sehr gern. Und was für mich damals, wo ich zum ersten Mal meine Musik im Club hören durfte, das war für mich auch ein Game Changer, weil ich gedacht habe, was zum Teufel habe ich da gemacht? Das klang so schlimm. Vor allem halt so diese 2 bis 5 Kilohertz waren so überdimensioniert, das tat einfach nur noch weh. Man muss dazu sagen, da war der Club auch leer und das macht dann auch nochmal einen Unterschied, total, ob dann Leute drin sind. Dann ist es auch nochmal ein bisschen, aber das wollte man den Leuten dann trotzdem nicht antun. Zumindest an dem Abend nicht. Und ja, und das kann man da halt schön nachbilden. Und wer hat schon die Möglichkeit, seine Songs so im Club zu hören? Das sind jetzt auch nicht unbedingt die meisten Leute. Und deswegen ist so ein Tool halt cool. Und dafür nutze ich es am meisten tatsächlich, ja.
Was sind denn für dich so die größten Herausforderungen beim Abmischen mit Kopfhörern, wenn man jetzt mal so an Tiefenwahrnehmung, Stereobreite oder halt auch Ermüdung kommt?
Ja, ich meine, damit hast du es eigentlich gesagt, ne? Also am schlimmsten ist es wirklich, meiner Meinung nach, wirklich den Hall und Delays richtig einzustellen, weil das unter- oder überschätzt man je nach Song teilweise extrem und man wundert sich manchmal, was hat man da gemacht? Also dann sind die Delay-Fahren oder High-Fahren halt viel zu weit vorne oder man nimmt sie halt gar nicht wahr. Das ist halt wirklich ein ganz großes Problem. Ermüdung, muss ich sagen, geht bei mir, wenn ich die richtigen Kopfhörer aufhabe. Dann kann ich auf jeden Fall auch mehrere Stunden damit arbeiten, aber klar, wenn du jetzt geschlossene Kopfhörer hast beim Mixing und das ist bei vielen Anfängern so, weil klar, man geht erstmal mit dem nötigsten Setup und es kostet auch alles Geld und so weiter und dann holt man sich halt auch erstmal den Kopfhörer, mit dem du aufnehmen kannst und den du irgendwie auch fürs Mischen nutzen kannst. So habe ich auch begonnen, wo ich ganz jung war. aber klar, da verlierst du natürlich dann irgendwann noch so ein bisschen das Gespür für den Mix nach einer Zeit und geschlossene Kopfhörer bilden es ja sowieso ein bisschen anders ab. Deswegen, das ist natürlich ein Problem und Panning ist genau das Gleiche auch. Also das kann man auch komplett über- oder unterschätzen dementsprechend. Beziehungsweise macht es natürlich auch Spaß, Panning auf dem Kopfhörer erstmal zu machen, weil du immer so ein Wow-Erlebnis irgendwie hast, ja, weil dann irgendwie auch was wandert, aber dann hörst du es auf Lautsprecher und denkst, wow, das wird dann fast übel. Nein, so schlimm nicht, aber also es wandert hin und her, gerade wenn man noch sowas dann irgendwie macht, so, das ist dann meist zu doll. Genau, ja.
Gibt es ja noch andere Bereiche, wo du sagst, die Entscheidung, die treffe ich dann später am besten auf den Monitoren, zum Beispiel wie diese Delay-Geschichten, vielleicht Bassbereich?
Bassbereich ist es dann eigentlich, genau. Also das ist natürlich auch eine Sache, den spürst du halt einfach nicht, wenn du über Kopfhörer mischst. Wie gesagt, ich mache das nun schon ein bisschen länger, deswegen habe ich mich auch langsam oder habe ich mich mittlerweile wirklich an die Kopfhörer auch gewöhnt und weiß, worauf es ein bisschen ankommt, wie die dann halt translaten auf andere Systeme. Aber es ist schon immer was anderes, wenn du es wirklich auf Lautsprechern dann hast. Und halt natürlich auch die Geschichte, dass halt wirklich der linke Kanal nur links ankommt und der rechte nur rechts. Mhm. Das ist natürlich auch, das ist ja genau das Problem, was dann halt zu diesen Panning- und Hall-Geschichten auch führt. Was du halt, wenn du das trockene Signal hast oder trockene Kopfhörer mit dem Kopfhörer abhörst, wie gesagt, ohne so ein Tool wie Space Replicator, dann hast du halt auch genau dieses Problem dann dementsprechend da.
Okay. Den Kopfhörer, den du trägst, der ist, glaube ich, halboffen, ne? Richtig?
Müsste eigentlich ein offener sein, komplett.
Oder komplett offen, ne, sogar.
Ja, genau.
Ich war mir jetzt
nicht ganz
sicher, ja. Genau. Der ist also, klingt ja auch schon extrem räumlich. Ich habe den auch hier.
Ja.
Ich fand, der ist auch extrem leicht, ne?
Der ist super.
Restdruck ist super gering und der klingt auch extrem räumlich, fand ich.
Das ist genau das Ding und er hat auch eine schöne Linearität meiner Meinung nach. Oder es entspricht so meinem Hörempfinden, wie ich es gerne mag, sagen wir es mal so, und wie ich es gut einschätzen kann. Also was Kopfhörer angeht, wäre das aktuell auch mein Tipp. Auf den Kopfhörern auf jeden Fall. Wie gesagt, Preis-Leistung, Komfort und so weiter ist da wirklich schön gegeben, ja.
Okay. Hast du denn vorher schon mal mit solchen Tools gearbeitet, wie dem Space Replicator, also so Raumsimulationen oder vielleicht auch als Hardware? Also ich habe hier zum Beispiel den Phonator 1D von SPL, der quasi zumindest mal dieses Übersprechen hat.
Ich hab mir das auch überlegt, genau den auch zu holen tatsächlich, hab's dann aber irgendwie für mich gelassen, warum auch immer, Budgetfrage. Und ein bisschen auch Platzfrage, muss ich sagen. Ich hatte vorher auch andere Simulationstools genutzt in die Richtung und fand die auch gut, aber irgendwie habe ich die dann doch nicht ganz so bei mir integriert. Warum auch immer, hat mich dann nicht so gekitzelt irgendwie. Mhm. Aber wie gesagt, hier checke ich auf jeden Fall immer nochmal sehr gern gegen mit dem Space Replicator. Das muss ich wirklich sagen. Ja.
Okay, also aber wenn du jetzt gehst du trotzdem noch ins Auto oder hörst du es auf dem Smartphone?
Ich höre es nochmal auf den AirPods tatsächlich. Das ist wirklich das Einzige, was ich mache. Aber klar, wenn man das so nochmal mit nach draußen nimmt oder so oder nochmal in Ruhe dann irgendwie im Bett sich nochmal anhört, was man da fabriziert hat, dann höre ich es auch nochmal über Smartphone-Speaker. Mhm. Aber das Plugin hat das schon definitiv für mich abgelöst. So, also ich nutze es nicht mehr so häufig, dass ich mir das dann raus exportiere und dann airdroppe oder sonst was, sondern ich bin ja auch so eine Art, also bin ja schon ein bisschen faul so und deswegen finde ich das Plugin auch gut, weil ich kann mir ein paar Schritte einfach sparen, ich drücke einfach auf den Knopf und bin dann auf einmal im Wohnzimmer mit dem Smartphone und das klingt halt auch sehr authentisch und gerade auch das Auto finde ich auch extrem gut, weil ich aktuell auch gar kein Auto mehr habe, in der Stadt brauche ich es irgendwie nicht mehr, deswegen habe ich keins mehr, deswegen kann ich den Test gar nicht mehr machen, also von daher passt das. Ich könnte jetzt auch sagen, ich habe das seitdem nicht das Plugin, habe ich das Auto verkauft.
Ja, apropos authentischer Klang. Jetzt muss man natürlich mal sagen, wie realistisch ist so eine Simulation überhaupt? Klar, es gibt einen physikalischen Unterschied zwischen Boxen und Kopfhörer. Den Kopfhörer, den merkt man, den hat man auf den Ohren. Da wird es warm drunter und sowas. Das lässt sich natürlich nicht simulieren. Aber so von deinem reinen Gefühl her, beschreib doch mal, Phil, wie ist dein Gefühl? Wie würdest du sagen, wie nah kommt es an die Wirklichkeit?
Also meiner Meinung nach, also beziehungsweise diese genannten Szenarien für mich, auf jeden Fall kommen die sehr nah dran. Mhm. Ja, klar, natürlich, das Gefühl, du bist trotzdem immer noch in deinem Setting und so weiter und dies und das. Ich meine, da sind ja auch ein paar schöne Bilder im Plugin, aber sieht dann doch immer ein bisschen anders aus nochmal in der Realität, logischerweise. Aber da, man fühlt sich schon, als wäre man in dieser Umgebung. Mhm. Also das kann ich schon bestätigen. Also vor allem halt beim Auto habe ich das Gefühl und auch im Wohnzimmer definitiv. Die Geschichten und auch diese Bluetooth-Box finde ich auch extrem gut. Und Club ist natürlich, ja, Du bist dann bei dir alleine in deinem eigenen Zimmer irgendwie. Ist natürlich jetzt nicht, da fehlt so ein bisschen der Club-Vibe, aber vom Sound her ist man auf jeden Fall auch da.
Ja, ich denke, wenn man sich so ein kleines Stroboskop in die Ecke stellt, dann passt es ungefähr, oder?
Ja, ich kann diese Lampen, die jetzt auch an sind, da kann ich mir auch so richtig Partybeleuchtung machen. Also vielleicht sollte ich das mal machen.
Sehr gut.
Klaus, das kannst du doch auch mit deinem U-Setup, oder?
Ja, richtig, könnte man machen. Moritz, wenn man es von der technischen Seite aus beleuchtet, wann würdest du sagen, ist ein Raum fertig oder realistisch? Also gibt es da irgendwie so einen gewissen Schwellwert, wo man sagt, okay, wenn wir es jetzt noch 1% feiner machen würden, dann sitzen wir noch einen weiteren Tag hier.
Ich glaube, wir haben schon ziemlich auf die Spitze getrieben. Mhm. Aber es sind tatsächlich diese psychologischen Effekte, die da ganz stark mit reinspielen. Also vor allem während der Entwicklung waren wir am Anfang natürlich sehr weit entfernt von dem realen oder sehr weit weiter entfernt von dem realen Raum in gewissen Details. Die kann man dann feintunen. Aber was mich am meisten eigentlich überrascht hat, ist, dass wenn man in dem Raum ist, man hört sich das an auf Kopfhörern, man denkt sich, okay, ja, das klingt relativ realistisch, und dann gibt man den Kopfhörer runter und hört über die Lautsprecher und irgendwer schaltet das genau in dem Moment um. Denke, wow, das klingt ja wirklich so.
Ja.
Wenn ich dann aber woanders bin und das Gleiche mache, dann brauche ich so ein bisschen einen Moment, um mich dort darauf einzulassen, weil einfach der Rest nicht so ganz zusammenpasst. Also wenn ich wirklich in dem Raum bin, dann ist der Realismus nochmal höher, obwohl es natürlich gleich klingt. Aber man ist so, es gibt halt einfach einen Disconnect. Deswegen sind die Bilder auch tatsächlich wichtig im Plugin. Und ich habe es für mich so ein bisschen, kennen Sie diese 3D-Bilder, wenn man so drauf schaut und dann muss man so ein bisschen durchschauen und dann kommt dann irgendwie seine Figur raus.
Ja.
Es ist ein bisschen so, für mich zumindest. Also man muss so ein bisschen sich drauf einlassen, man muss ein bisschen jetzt nicht erwarten, okay, auf Knopfdruck ist dann sofort genau wie im Club. Man braucht auch eine gewisse Forschungskraft, eine gewisse Gewöhnungsphase. Das ist zumindest bei mir so. Weil bei mir haben diese Tools oft auch in der Vergangenheit nicht so einfach funktioniert. Ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich brauche einfach ein bisschen Zeit, um diesen visuellen Eindruck mit dem akustischen dann diese Dissonanz irgendwie aufzulösen und mich dann wirklich auf das Akustische zu fokussieren.
Das ist aber ein sehr guter Punkt, weil ich habe mir nämlich auch überlegt, warum ich ja zum Beispiel bei den Studios nicht so gut reinkomme. Aber das ist wahrscheinlich genau das, was du sagst. Ich bin hier in meinem Studio und höre einen anderen Raum. Das ist für mich merkwürdig. Aber mit dem Auto oder im Club, das kann man so ein bisschen abstrahieren, dass es halt komplett anders klingt. Und deswegen nutze ich wahrscheinlich tendenziell eher diese Sachen oder das Plugin für diese Sachen, als dass ich mich jetzt in so ein Studio reinsetze und im anderen Studio bin, weil ich mich dann natürlich, das kennt ja jeder, wenn du in ein neues Studio kommst, du musst dich erst mal 1-2 Stunden gefühlt einhören und dann am besten auch mit deinen Referenztracks und so weiter, bis du dann wirklich drin bist. Aber das ist interessant, weil ich habe wirklich überlegt, warum ist das so? Aber das erklärt es ja.
Also das würde ich auch allen empfehlen. Deswegen ist es vielleicht noch nicht sinnvoll, jetzt 30 Studios anzubieten. Sondern man braucht einfach eine gewisse Zeit, nur weil man halt per Knopfdruck durchschalten kann, weil sonst müsste ich ja irgendwo hinfahren und in einen anderen Raum gehen. Man kann halt jetzt nicht schnell hin und her schalten, aber man braucht schon die Zeit, sich darauf einzulassen, den Raum zu lernen. Und nur weil dort jetzt tolle Studios sind, kann ich nicht alle Mixentscheidungen auf einmal perfekt treffen, sondern ich muss mich auch an diesen Raum gewöhnen. So wie du gesagt hast, auch in einem neuen Studio muss man sich dran gewöhnen und sich einarbeiten und Erfahrungswerte sammeln. Also das kann ihm, glaube ich, keine Software abnehmen, diese Erfahrung aufzubauen mit meinem Abhörsystem. Und wenn ich 10 Jahre auf Kopfhörern mixe und einfach extrem viel Erfahrung gesammelt habe, dann kann ich wunderbare Mixes machen auf Kopfhörern. Das steht für mich außer Frage. Wenn das auch mein Workflow ist, wo ich einfach weiß, okay, wenn das so ist, dann wird das dort so sein. Und wenn ich in dem Club, wo ich immer auflege, einfach unterwegs bin. Aber das kann mir einfach helfen, auch schneller diese Erfahrungen aufzubauen. Das fand ich spannend, weil es ist auch schwierig, sich etwas Akustisches wirklich zu merken. Also du gehst jetzt in den Club und dann merkst, man kann sich ja nicht wirklich merken. Man kann nur so Erfahrungswerte auch. Und hier kannst du ganz schnell umschalten und eigentlich schauen, okay, bei dem Mix habe ich in dem Raum dieses Thema, in dem anderen Raum dieses Thema und ich kann das irgendwie so gut ausbalancieren, weil man muss ja nicht auf einen Raum optimieren meistens, sondern irgend so einen Balanceakt einfach.
Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir uns einfach mal auf diesen Klang ein. Der Herr Kollege konnte es gar nicht abwarten, wir wollten schon was abspielen, denn wir haben natürlich auch eine kleine Demo hier vorbereitet und deshalb, an alle, die zuhören, jetzt müsst ihr mal Kopfhörer aufsetzen, über die Boxen wird es wahrscheinlich nicht so eindrucksvoll klingen und Marc, sollen wir mal das Ganze hier einblenden?
Genau.
Und eine Sache noch ganz kurz. Ja. Wir sind jetzt hier natürlich auf dem Kopfhörerprofil Default. Das ist so das, was wir annehmen, wie die meisten Kopfhörer klingen. Und auch beim binauralen Profil auf dem Default. Das ist sozusagen nicht personalisiert.
Genau, ich hatte hier meine Ansicht von Logic auf meinen Widescreen quasi ausgerichtet. Wenn ich den euch aber zeige, dann sieht man gar nichts mehr, weil der so mega breit und kurz und schmal ist. Deshalb bin ich auf mein MacBook gegangen. Deshalb sieht das jetzt gerade so aus und ich habe gerade die Control-Geschichte gesucht und dann aus Versehen schon mal gestartet. Ich konnte es nicht erwarten. genau, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ihr hattet mir einen Track geschickt, den habe ich hier in meine Logic-Session gepackt und ich starte einfach mal mit dem und irgendwann switche ich halt dann um und gehe auf das Studio A von Luit, also dem Raum, in dem Moritz gerade sitzt.
Gut.
Dann lasse ich mal laufen.
Dann mach mal Bypass vor allen Dingen.
Habe ich schon. Hier oben rechts ist doch Bypass, ne, Moritz? Ich
hab doch alles korrekt. Gut, alles klar. Sorry, ich habe gedacht,
nicht hier Bypass oben anschauen. Links. Es gibt ja, nämlich innerhalb des Plugins nochmal die Möglichkeit, das Processing zu deaktivieren.
Genau, ne, ich habe falsch rumgedacht. Ich gedacht, man muss Bypass einschalten.
Genau, nee, alles gut. Ist gebypassed. Gut. Dann lege ich mal los.
Go.
So, dann switche ich gleich mal um. Ja, man merkt deutlich, dass Raum dazukommt.
Ja.
Und es ist auch so, dass ich jetzt gerade das Gefühl habe, also die Musik kommt aus den Lautsprechern, die hier vor mir stehen, weil das Lautsprecher-Setup ist bei mir ähnlich. Ich habe jetzt nicht die Abhörer, die da steht, aber das Setting ist irgendwie, also die Anordnung ist ähnlich. Also das da ist... krasser Moment auf jeden Fall. Ich kann auch nochmal zurückgehen. Und dann merkt man direkt, wie es wieder zusammenfällt, in Anführungszeichen. Und Klaus, was war dein Eindruck?
Bei mir war es ähnlich. Also ich habe jetzt gerade bemerkt auch einfach, dass der Klangunterschied dadurch, dass der HD25, den ich gerade auf habe, relativ bassbetont ist. Da ist der Bass ein bisschen rausgezogen worden, aber es ist dann halt eben so in die Breite gewandert. Und ich fand diese Beschreibung, die du gerade sagtest, sehr, sehr passend. Also auch, dass ich den Eindruck hatte, es wandert mehr auf die Boxen, die halt vor mir stehen, so von der Positionierung her. Es wird ein etwas breiteres Bild und aber auch es klingt mehr nach einem Gemisch. Du hast halt nicht mehr diese Trennung von linkem Ohr, rechtem Ohr, sondern wirklich halt, es klingt wie aus einem Raum heraus.
Mhm. Philipp, was ist dein Eindruck?
Ja, also genau das. Die Instrumente tanzen einfach auf einmal im Raum, ne? Also man merkt einfach, dass da wirklich, es wird einfach lebendiger auf einmal. Vorher ist es relativ starr, wenn man sich das so anhört, und auf einmal verteilt es sich. Es kann vielleicht auch im ersten Moment erstmal wieder überfordernd sein, wenn man es gewohnt ist, mit Kopfhörern natürlich zu mischen, weil dann hörst du einfach alles sehr präzise und auf einmal verteilt sich das alles und du hast diesen räumlichen Charakter. Aber dadurch kannst du halt viel besser gewisse Sachen einfach einschätzen, im Mix auch, ne?
Das Präzise, was du gerade sagst, Phil, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil es kann auch so ein bisschen wirken, dass du erstmal denkst so, das klingt ja jetzt komisch auf einmal, weil halt zum Beispiel die Transienten sind jetzt nicht mehr ganz so knackig oder so, weil die einen natürlich im Kopfhörer anspringen, dass man direkt so ein bisschen underwhelmed ist. Aber es ist ja eigentlich dann wiederum das Realistische, dass es im Raum so alles ein bisschen, ich sag mal blöd, abgeschmirgelt wird vom Klang.
Ja, ja. Mhm. Okay. Ja, das kann auch halt dazu führen, dass dein Mix dann einfach ein bisschen zu langweilig wird oder die den zu sehr abschmürgelst, wenn du jetzt nur auf diesen Kopfhörer mischt, weil dann alles viel zu weit oder zu präsent dadurch wirkt erstmal, ne? Und wenn du dann diesen Raum hast, dann wird das alles so ein bisschen abgemildert, es fügt sich mehr irgendwie zusammen dann, ja.
Moritz, haben wir was vergessen zu erwähnen?
Nein, ich glaube, es war alles dabei. Also ich finde auch, ich mag einfach diese In-Kopf-Ortung nicht so gern. Also total, auch so beim Musikern oder bei was auch immer, finde ich es einfach viel angenehmer, wenn das von vorne kommt irgendwie, dass man sagt, okay, das ist einfach vor mir und nicht irgendwie so in meinem Kopf.
Okay, dann würde ich sagen, ich starte wieder mit dem cleanen Track und gehe dann mal in die Vienna Synchron Stage auf die Farfield Speakers. Moritz, sind das die oben eingelassen sind oder sind
ja,
das
die? Ja, das sind die oben eingelassen.
Okay, dann achtet auch mal drauf, ob ihr da vielleicht von der Ortung her was spürt. Das sind jetzt die Farfield Speakers. Und ich gehe jetzt mal auf die Midfield gleich. Jetzt mache ich es nochmal aus. Ja, also was mir jetzt aufgefallen ist, ist bei dem Farfield Speakers, dass da habe ich, glaube ich, diesen Moment erlebt, Moritz, den du eben gesagt hast. Ne? Man muss sich wirklich erstmal einen Moment drauf einlassen. Das klang für mich auch in Kombination mit dem Bild erstmal ein bisschen fremd, würde ich sagen. Da musste ich mich ein bisschen reinfühlen. Und bei den Midfield Speakers war es dann schon nochmal für mich persönlich realistischer und leichter nachzuempfinden, wenngleich man natürlich auch deutlich den Raum gehört hat. Philipp, was war dein Eindruck?
Also das Spannende ist, dass ich genau diese Midfield-Speaker habe bei mir hier im Studio. Und das ist halt wirklich beeindruckend, wie dieser Klangcharakter transportiert wird. Weil der ist wirklich sehr, sehr identisch, wenn ich mir die Lautsprecher anhöre, hier bei mir auch im Studio. Dementsprechend konnte ich das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, was da passiert. Aber hier war es wirklich so, weil ich kenne halt diese Lautsprecher in- und auswendig. Und für mich war der Raum so bei 250 Hertz einfach zu viel. Das hat mich irritiert so. Aber da musst du dich wahrscheinlich so reinhören, ne? Also das ist ja genau der Punkt, wo bei mir auch gerade so ein Aha-Moment, den ich da hatte. Logischerweise, dass man natürlich ein Studio sich anhören muss. Aber das ist schon sehr authentisch. Also muss man wirklich so sagen.
Klaus, was hast du gehört?
Ich finde gerade die Farfield-Speaker, also dieser große Raumeindruck, der da plötzlich entsteht, der hat mich an der Stelle rausgeworfen, weil ich dann halt einfach denke, nee, das ist nicht mein Raum. Das ist wieder genau dieser optische Eindruck, den wir gerade eben geteilt haben. Also da muss man sich, glaube ich, wirklich dran gewöhnen und sicherstellen, dass man halt einfach wirklich sich davon nicht ablenken lässt. Mhm. Und ich glaube, es ist halt auch interessant, mit welcher Abhöre oder welcher Situation man besser arbeiten kann. Also beispielsweise, ich hatte den Eindruck, ich würde die Farfield-Speaker zum Beispiel wirklich eher für, ich sag mal, das Gesamtbild verwenden, aber für detaillierteres, keine Ahnung, ich mach jetzt mal, geh mal ein bisschen mehr in Editing oder schraube dezent nur an einer Instrumentengruppe, dann würde ich auf jeden Fall auf die Midfield gehen, weil mir das deutlich detaillierter wirkt.
Okay. Ja, also das ist, glaube ich, eine gute Beobachtung. Man muss auch das immer in dem Kontext von dem Studio sehen. Ja, dort wird Orchester, ja, da sind 100 Leute Orchester, werden dort aufgenommen, auch natürlich mit sehr tieffrequenten Instrumenten und so weiter. Das muss ich alles gut hören und spüren dort vor Ort. Und dafür sind die Farfields halt genial dort in dem Raum.
Ja.
Absolut. Also für so präzises Editing und so weiter. Ja, auf jeden Fall die anderen Lautsprecher nehmen.
Okay. Für mich sind halt wirklich am spannendsten eigentlich das Auto und die Sachen im Wohnzimmer bzw. Living Room und natürlich auch der Watergate Club. Sollen wir mal mit dem Auto beginnen, was ja ein sehr beliebtes, ein sehr beliebter Ort ist, um seinen Mix gegenzuhören. Was ich halt auch cool finde, ist, dass es gibt den Driver Seat, den Passenger Seat Front, also den rechts vorne, dann Backseat Left und Backseat Right. Also das finde ich auch ganz witzig, dass man da die verschiedenen...
Das macht auch einen riesen Unterschied.
Ja, das also, ist, aber ich meine, das ist ja auch in echt so, ne? Wobei mittlerweile gibt es ja auch Autos, die das dann anpassen können, was ja auch super spannend ist. Aber ich würd sagen, Philipp, wo hörst du dann im Mix immer ab?
Immer auf dem Beifahrersitz.
Immer auf dem Beifahrersitz.
Tatsächlich, jetzt mit dem Plug-in zumindest, weil ich finde, das trifft es am besten. Das ist so mein Eindruck vom Auto, trifft es am besten tatsächlich. Das war mein Favorit.
Ja, dann setzen wir uns doch mal auf den Beifahrersitz.
Perfekt.
Also dann starten mit dem cleanen Track. Ich glaube, man hat den Unterschied deutlich gemerkt bzw. gehört, wann ich umgesprungen bin. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, es ist eine kleine, es ist irgendwie eine Triangel oder sowas drin, also so ein Geräusch, was sehr in den Höhen ist. Das ist kein Störsignal, sondern das ist ein Element in dem Track, richtig, Moritz?
Ich denke, ja.
Also nee, ich habe es gecheckt, das liegt nicht an dem Plugin. Also nicht, falls
ihr jetzt denkt, Plugin liegt sicher nicht, nein.
An dem Plugin oder so. Genau, also ich glaube,
man nichts hinzu, was nicht sozusagen genau. schon da ist, ja.
Genau, das meinte ich. Und also ich habe deutlich, Gott, ich finde, im Auto ist dann auch deutlich, im Bassbereich passiert auf jeden Fall was. Man hat so direkt dieses Auto, ich höre im Auto Musikgefühl einfach. Oder Klaus?
Es wirkt direkt beengt da drin. Ich habe auch erwartet, genau. Okay, jetzt kommt gleich irgendwie Durchsage, Staunachrichten oder sonst irgendwas. Aber ja. Das war halt witzig. Ich hätte gedacht, dass er von der Stereobreite noch ein bisschen kleiner ist, der Raum. Aber trotzdem halt durch den reinen Sound wirkte diese Beengung, die man im Auto hat, direkt sehr authentisch.
Ja, und du hast halt ein gutes Druckgefühl vom Bass einfach. Total. Ich finde, man, also obwohl du das jetzt nur auf Kopfhörern hörst, ich finde, man spürt das trotzdem irgendwie. Ist merkwürdig irgendwie, aber also empfinde ich zumindest irgendwie so. Und das macht das Profil eigentlich so spaßig oder das damit zu nutzen, ja. Und du merkst halt auch direkt, ob du viel zu viel Bass hast oder ob du vielleicht auch zu wenig hast, weil noch nicht so ein Druckpunkt kommt. Und das ist halt das Schöne, da kann man das wirklich ganz gut checken. Und das ist ja ein Problem halt mit den Kopfhörern, dass du manchmal da nicht so dieses Gefühl hast, wenn du nur mit Kopfhörern mischst. Da kannst du es dann nochmal relativ checken. Deswegen ist ja dieser K-Test auch so wichtig.
Mhm. Okay, dann gehen wir mal in den Watergate Club. Dann starte ich wieder clean und gehe dann in den leeren Club und switch dann auch direkt nochmal zu dem befüllten Club. So. Genau, also ich habe jetzt zum Main Floor, also so heißt das Preset, also das heißt in den, der normale Club unbefüllt, habe ich deutlich gehört und man hatte auch direkt das Gefühl, man ist in so einem leeren Club. Also ich habe jetzt tatsächlich hier bei dem Beispiel nicht so den Übergang gehört zu dem befüllten Club. Klaus, hast du es gehört? Richtig deutlich.
Den fand ich auch einigermaßen dezent, hätte ich mit mehr gerechnet, aber halt einfach von Kopfhörer auf großer Raum, der aber leer ist, du hast viele Reflexionen da drin, das scheppert halt, ja, da merkst du halt schon, das ist eine Lagerhalle oder ein Club oder irgendwie sowas in der Art.
Genau. Also bei den Tracks, die ich vorher ausprobiert hatte, hatte ich tatsächlich diesen Unterschied zwischen befülltem Club und unbefüllt schon deutlicher gehört. Moritz, was war jetzt dein Eindruck?
Es ist ganz extrem eigentlich, wie unterschiedliche Musikstücke andere Elemente zum Vorschein bringen oder man sie fast gar nicht merkt. Also ich würde dir da voll zustimmen auch. Man merkt, also wenn man es weiß, wenn man sehr oft schon selber so diese beiden Unterschiede gehört hat, dann merkt man schon oder bildet sich ein, dass man es merkt oder irgendwas dazwischen halt. Sehr abhängig vom Material, das ich reinschicke.
Ja, krass.
Also deutlich ist es dann zum Beispiel vom Mainfloor auf den DJ Booth zum Beispiel zu schalten.
Genau, das habt ihr auch noch drin, ne? Genau, Philipp.
Ja, bei dem Song habe ich jetzt auch nicht ganz so den Eindruck, neuen Eindruck gewonnen, aber wenn du das normalerweise, also ich sag mal so, bei Rap-Musik muss ich sagen, da ist es doch nochmal was anderes. Gerade wenn so die Hi-Hats richtig scheppern und so weiter, da hörst du dann doch nochmal einen deutlichen Unterschied, auch wenn die Snares halt zu laut sind und sowas, das ist dann nochmal ein bisschen anders irgendwie. Das fügt sich dann nochmal anders ein, wenn die Crowd dann auf einmal vor dem DJ-Pult steht.
Ja, also bei einem Elektro-Track ist mir auch der Unterschied deutlich aufgefallen. Ja. Also vor allem du, wie du sagst, auch in den Höhen halt passiert da nochmal ein bisschen was. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich das spannendste Setup ist tatsächlich, sind die Presets im Bereich Living Room. Da gibt's ja auch, Moment, ich muss mich hier ganz noch kurz nochmal zurechtfinden. Ah, nee, Quatsch, das ist hier unten, genau. Genau, Küchen in der Küche oder im Living Room gibt es noch ein paar Presets. Also mein Favorite Preset ist tatsächlich einfach das Smartphone. Ich mache euch das mal ganz kurz erstmal wieder clean und dann haue ich mal das Smartphone 15 rein. Man kann da durch den Namen vielleicht reininterpretieren, welches Modell es ist in echt. Aber ich leg mal los. Das ist... Ja, das ist für mich der Wahnsinn, echt. Das finde ich so krass, einfach.
Da kannst du halt wirklich perfekt Störgeräusche identifizieren, so im 4 Kilohertz, 3 Kilohertz Bereich. Weil wenn die zu doll sind, dann tut's richtig weh, wenn man das Profil anmacht. Und das macht's relativ einfach, das besser einzuschätzen. Deswegen mag ich das auch sehr gern tatsächlich.
Genau, dann sollen wir nochmal direkt zur Bluetooth-Box gehen in der Küche.
Gerne.
Dann erst noch mal kurz clean. Ja, also das klingt so, als hätte ich meine JBL-Box quasi bei mir in der Küche stehen. Aber man muss dazu sagen, es ist eine große Küche. Moderne Küche mit einer großen Kochinsel und großen bodentiefen Fenstern. Also da ist auch schon Raum im Spiel.
Mm.
Klaus, ist das so deine Küche, ne?
Das ist natürlich meine Küche, so designmäßig, wie das aussieht. Perfekt. Da muss ich sagen, da hätte ich jetzt mit einem anderen Klang gerechnet. Ich fand's sehr küchenradiomäßig. Also klar, man kann jetzt bei dem Bild zum Beispiel, das ist ja einfach eine neutrale Box, aber war für mich klanglich jetzt auch eine wirklich sehr kleine Bluetooth-Box, die irgendwo in der Ecke steht.
Es gibt auch die JBL-Variante noch davon. Die Bluetooth-Speaker J, würde ich zumindest vermuten. Sieht zumindest sehr danach
stimmt
aus.
Ja, ja, okay. Genau, falsches Preset. Moritz, wo soll man noch reinhören in ein letztes Preset? Was würdest du dir wünschen?
Also was sehr interessant ist, finde ich, ist auch der TV-Room, weil da die beiden Modelle sehr unterschiedlich klingen. Also man kann sich hier einmal über den Fernseher selber anhören und dann einmal über einen ja nicht so perfekt abgestimmten Soundbar.
Okay. Ja, dann starte ich einfach nochmal clean, gehe dann auf den Fernseher und dann auf die Soundbar. Ja, auch da hat man den Unterschied deutlich gehört. Ich meine, die großen Flachbildschirme, die Soundsysteme, die da zum größten Teil installiert sind, sind jetzt auch nicht der Wahnsinn. Also das kommt, glaube ich, dem schon sehr, sehr nah. Und Soundbar kann ich auf jeden Fall auch den Sound nachvollziehen. Kenne ich von mir zu Hause. Philipp, ist das auch ein Preset, was du dann abhörst so zum...
Nee, tatsächlich gar nicht so, weil ich finde, der Klangeindruck ist ein ähnlicher wie beim Auto und das Auto gibt mir dann noch mehr irgendwie, so ein bisschen, irgendwie kann ich mich mehr reinversetzen, weil ich habe keine Soundbar bei mir, vielleicht liegt es daran, nee, weiß ich nicht, aber irgendwie gibt mir das Auto einen ähnlichen Vibe, aber ein bisschen mehr Informationen noch irgendwie, deswegen nutze ich das lieber, aber ja.
Ich glaube, dass unser Gedanke dabei war auch für Leute, die halt einfach in der vielleicht Post-Production arbeiten für... Ja, Film und Fernsehen, wo man dann ja einfach schauen muss, wie klingt das am Fernseher.
Natürlich ein guter Gedanke, ne? Also ich glaube, meine Highlights sind halt wirklich auch Auto. Den Club finde ich halt trotzdem irgendwie total spannend, aber ich finde halt Smartphone finde ich total cool. Und ihr habt ja auch quasi die AirPods. Sollen wir das vielleicht noch ganz kurz mal?
Ganz kurz eine Frage noch. Also mich würde jetzt vor allen Dingen bei diesem TV-Setting mal interessieren, wie das nochmal anders klingt, wenn man beispielsweise die eigene Kopfhöreranpassung aktiviert hat. Weil was mich jetzt ein bisschen irritiert hatte, ist, ich fand den Klang sehr breit, aber wenn der jetzt beispielsweise auf TV-Speaker steht, müsste der für mich
viel mehr von vorne kommen. Also ich habe jetzt mehr halt gedacht, so, ja, ich habe zwei Fernseher links und rechts von mir stehen, als einen vor mir. Und weiß nicht, ob die Anpassung dann nochmal ist, weil es jetzt gerade zum Beispiel zu meinem Kopfhörer nicht passte. Aber
also ich glaube, das liegt eher an dem Raum. Ja, und also ich weiß nicht genau, wo da die Lautsprecher auch positioniert sind, aber wenn man halt sehr wenig Platz hat, na, dann diese Lautsprecher strahlen vielleicht dann halt auch nach links und rechts. Dann reflektiert das an allen möglichen Wänden und das wirkt etwas unnatürlich, oder würde man sich nicht erwarten. Wenn das jetzt in einem trockeneren Raum steht, dann wird es auch wieder anders sein. Ja. Wenn man ein anderes Modell hat, wird es auch wieder anders sein. Die Anpassung der unterschiedlichen Kopfhörer bezieht sich vor allem auf den Frequenzgang.
Okay.
Bezieht sich auf den Frequenzgang.
Gut.
Okay, dann hören wir noch ganz kurz als letztes in die AirPods Pro rein. Ah, sorry, das war schon das Signal. Nochmal clean. Auch da war der Unterschied nicht so krass, aber ich finde die AirPods Pro, die sind auch schon, also eigentlich sehr, sehr breit vom Frequenzgang, finde ich.
Man kann auch sagen, dass eigentlich so gut wie alle oder die meisten Kopfhörerhersteller versuchen, ein sehr ähnliches Profil zu erreichen.
Mhm.
Dementsprechend hört man bei den unterschiedlichen Kopfhörermodellen auch zwischen denen natürlich deutlich weniger Unterschied als zwischen unterschiedlichen Räumen, weil natürlich der Raumeindruck völlig fehlt. Und das Ziel von den meisten Herstellern auch ist, ein sehr ähnliches Target zu erreichen.
Okay.
Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Empfindungen, wenn ich jetzt wirklich solche AirPods im Ohr drinnen habe. Wir haben jetzt alle Kopfhörer über den Ohren. Ja, das sind natürlich auch wieder so Empfindungen, die man da nicht 100% simulieren kann.
Mhm. Klar. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen mal zur letzten Frage. Vielleicht könnt ihr beide mal mit uns eure drei wichtigsten Tipps zum Mischen mit Kopfhörern verraten. Moritz, möchtest du beginnen? Was ist für dich das Entscheidendste beim Mischen mit Kopfhörern?
Ich glaube, man muss sich in jedem Fall an sein Setup gewöhnen und es an möglichst vielen Stellen gegenchecken. Freue mich natürlich, wenn jemand Space Replicator dafür benutzt. Ich würde aber auch alle, die Space Replicator benutzen, trotzdem einladen, das dann auch in Realität nochmal gegenzuchecken, um es auch auf Plausibilität zu prüfen, dass man auch noch mehr Vertrauen in Space Replicator gewinnt, dass das einfach sehr, sehr real alles klingt. Erfahrung sammeln und sich wirklich bewusst an unterschiedlichen Orten anhören und sich das vielleicht auch so mental oder auch real wirklich Notizen zu machen, was passiert in welchen Räumen, dass man gewisse Muster einfach auch erkennen kann, dass man einfach sich diese Erfahrungswerte über die Zeit erarbeitet, mit oder ohne Software-Tool dazu. Mhm. Ich glaube, viel mehr habe ich dazu dann auch gar nicht zu sagen. Das ist auf jeden Fall gut, wenn man die Möglichkeit hat, das auch mal auf Lautsprechern zu hören. Ob jetzt virtuell oder real. Und wenn man die Möglichkeit real hat, ist das natürlich immer eine super Ergänzung.
Okay, cool. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Ja, das wäre auch auf jeden Fall der erste Tipp, logischerweise auch nochmal auf anderen Lautsprechern sich das anzuhören, einfach um zu gucken, wie übersetzt es in die reale Welt, sage ich mal. Und was extrem wichtig ist, macht Pausen, ja, weil klar, mit gewissen Kopfhörern kannst du lange mischen, aber es macht trotzdem immer mal Sinn, nochmal 5 Minuten eine Pause zu machen nach einer gewissen Zeit, einfach um das Ohr ein bisschen zu resetten. Und das ist zumindest mein größtes Problem. Deswegen sage ich das jetzt als dritten Tipp, achtet auf den Hall, ja, oder auf die Delay-Fahren, weil da kann man sich ganz schnell irgendwie fehlleiten lassen. Und auf Kopfhörern klingt das alles fantastisch und man ist amazed dabei, so, dass das alles so super klingt. Aber dann in der Realität denkt man, ist es manchmal dann doch zu doll.
Oder? Okay.
Ja, wenn ich da vielleicht noch kurz was dazu sage, es gibt ja auch so manche Tricks, sage ich jetzt mal beim Mixen, die funktionieren dann wirklich nur auf Kopfhörern. Also gerade so Phasenverschiebungen links und rechts, so unterschiedliche Dinge und Delays, die können dir komplett zusammenfallen. Wenn du das dann vielleicht sogar Mono auf dem Bluetooth-Speaker, der Mono ist, anhörst, dann ist es einfach weg. Und es klingt super cool auf Kopfhörern, aber es funktioniert überhaupt nicht auf Lautsprechern. Ja. Und was vielleicht auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist der Pegel. Also etwas, was lauter ist, klingt meistens besser. Das ist auch immer wichtig bei jeglicher Art von Software und bei jeglicher Art von Plugin und bei allen Mixentscheidungen, die ich mache. Ist es besser, weil es jetzt lauter ist, oder ist es besser, weil es besser ist? Und sich da auf einen Pegel einzustellen, dass ich immer mit einem ähnlichen Pegel abhöre, der dann auch gleich bleibt, wo ich mich auch dran gewöhnen kann, weil wir natürlich die Frequenzen unterschiedlich wahrnehmen, je nachdem, wie laut das auch ist. Das verhält sich leider nicht völlig linear und das ist ein oft übersehender Punkt.
Ja, krass. Moritz Roof Rockers fragt, ob es eine Testversion gibt.
Ja, die gibt es bei uns auf der Webseite. Einfach auf die Luit-Webseite gehen, bei Software auf Space Replicator klicken und da gibt es ein voll funktionsfähiges Demo für 14 Tage ohne irgendwelche Einschränkungen.
Cool. Ja, den Link packe ich euch auf jeden Fall auch noch in die Shownotes. Genau, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Vielen Dank nochmal an euch beide. Moritz, du hast ja gerade schon erwähnt, wo man euch findet. Philipp, wo findet man denn dich und hast du vielleicht schon direkt eine Empfehlung zum Thema Mischen mit Kopfhörern auf deinem YouTube-Kanal?
Oh, da habe ich einige, einige Videos. Ja, mich findet man meist auf YouTube eigentlich. Abmischen lernen, zusammengeschrieben, da sollte man mich finden und im besten Fall findet man mich auch, wenn man irgendwie Kopfhörer mischen eingibt, aber weiß ich nicht, da gibt es auch andere gute Kanäle, so ist es nicht. Fall gibt es da einige. Aber jetzt so ad hoc wüsste ich jetzt nicht.
Okay.
Die URL habe ich nicht verrat.
Du hast aber auch ein Video, glaube ich, gemacht zum Space Replicator, ne?
Das habe ich auch gemacht, genau. Das kann man auf jeden Fall auch finden. Also wenn man Space Replicator und Abmischen lernen zusammen gibt, dann sollte man das definitiv finden. Da habe ich auch nochmal ein paar Hörbeispiele und erzähle nochmal ein, zwei Sachen mehr vielleicht dazu. Oder was heißt mehr dazu, nochmal ein paar andere Sachen. Mhm. Genau, ja.
Ja, den Link packe ich euch auf jeden Fall auch in die Shownotes zum Kanal von Philipp. Ja, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Ich fand es heute total spannend, war auch cool, mal endlich auf die Wünsche der User, und also Hörerinnen und Hörer einzugehen und auch mal was zu zeigen. Und ich glaube, heute hat es halt besonders Sinn gemacht, weil man ja nicht unbedingt auch den Bildschirm sehen musste, sondern halt auch hauptsächlich ging es darum, zu hören, also die Episode mit Kopfhörern hören. Sage ich am Ende, ist immer gut.
Ja. Perfekt. Super. Perfekt. Besser spät als nie.
Genau, alles klar, ihr beiden. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns demnächst mal nochmal sehen. Philipp, ich melde mich nochmal bei dir. Wir haben noch ein paar
so
andere Themen.
Das. Absolut.
Dann würde ich sagen, macht's gut und bis bald.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, macht's gut. Vielen
ciao, ciao.
Grüß
euch. Tschüss.
Ciao. Ja, das war doch heute mal also super Typen erstmal.
Natürlich.
Und ich fand's wirklich eine sehr, sehr dynamische Episode heute. Bisher. Also
ja,
das war doch mal cool, dass wir wirklich mal was gezeigt haben.
Ja, das haben wir ja relativ selten, also auch Hörbeispiele. Wir haben ja immer gesagt, zu sehen gibt es relativ wenig, weil es hauptsächlich doch ein Audio-Podcast ist. Aber dann sollte es ja auch ab und zu mal was zu hören zu geben. Das war jetzt nach langer Zeit mal wieder der Fall. Sehr schön.
Genau, ich habe nämlich auch eine Umfrage vorbereitet. Wir wollen nämlich das Studiosofa weiterentwickeln, verbessern, mal gucken, was wir um Sound Recording noch so bauen. Und es gibt dazu eine Umfrage. Den Link hatte ich neulich mal in die WhatsApp-Gruppe geteilt und da haben die Leute schon teilgenommen. Fand ich sehr, sehr spannend, welche Ergebnisse da rauskamen. Aber jetzt packe ich euch den Link auch nochmal in die Shownotes hier und würde mich freuen über eure Teilnahme, damit wir quasi das Studiosofa an eure Bedürfnisse, an eure Wünsche anpassen können und dann den geilsten Podcast der Welt einfach machen. Oder, Klaus?
Das klingt doch mal nach einem guten Plan, oder?
Genau, würde ich auch sagen. genau, ich habe noch ein paar Informationen für euch, nämlich das Ticketing zur Studioszene ist angelaufen. Es gibt jetzt Tickets für die Studioszene, die vom 14. bis 16. Oktober auf der Messe in Hamburg wieder im Rahmen der LeadCon auch stattfindet. Wir haben aktuell eine Rabattaktion von 25% auf alle regulären Tickets. Das Angebot gilt bis 31. August und es gibt ein paar Änderungen zur Studioszene, nämlich es gibt keinen abgetrennten Masterclass-Bereich mehr, sondern es wird alles auf einer für alle zugänglichen Bühne stattfinden. Also das heißt, es gibt kein extra Masterclass-Ticket mehr für 250 Euro, sondern man kommt mit dem ganz normalen Ticket, also Tagesticket, Zweitages- oder Dreitagesticket, kann man sich das Programm auf dieser Bühne reinziehen. Wir werden dabei sein mit dem Studiosofa Podcast Live, dann wird es auch also Masterclasses auch geben und Workshops von den Ausstellern. Also das Programm ist trotzdem qualitativ hochwertig. Wir sind natürlich auch super viele Aussteller wieder dabei, wie beispielsweise Adam Audio, AKG, Analog Vibes, kann man auch wieder schön Kabel und Hardware löten. Audiotechnika, Austrian Audio, also super viele Mikrofonhersteller sind auf jeden Fall mit am Start. Alle Infos findet ihr unter www.leadcon.com. Das Tagesticket kostet tatsächlich dann aktuell 68 Euro, das Zweitagesticket 102 Euro. Das Dreitagesticket kostet 102 Euro, das Zweitagesticket 68 Euro und das Eintagesticket 34 Euro. Sowas. Bin in der Zeile verrutscht. Und für alle Schülerinnen, Studierende und Auszubildende kostet das Tagesticket 15 Euro. Also, es lohnt sich. Also, es ist günstig, finde ich, dieses Jahr.
Ja.
Genau. Deine Begeisterung ist groß. Deshalb würde ich direkt sagen, machen wir weiter mit dem Mixdown der Woche. Hast du was dabei?
Ja, genau. Ich habe schon mal über die Problematik gesprochen, dass die aktuellen Native Instruments Keyboards keinen Multi-Client Windows MIDI Treiber haben. Deshalb habe ich jetzt mir mein altes Native Instruments Keyboard noch daneben gestellt. Das hat das nämlich noch, denn ich muss momentan diverse Projekte machen, wo es darum geht, Klänge von der einen Seite zu analysieren und auf die andere zu übertragen. Einerseits durch EQ-Matching, andererseits sehr viel hier hören, dagegen justieren und sowas. Und da immer mit entweder zwei verschiedenen Keyboards, die irgendwie unterschiedlich eingestellt sind, mit unterschiedlichen MIDI-Channels zu hantieren, das ist lästig. Deshalb lieber ein Keyboard, was einfach beides anfängt und einfach nochmal ganz kurz den Mute aufheben. War ein bisschen Bastelarbeit, ist auch nicht gerade schön hier, steht jetzt hier auf so einem Stuhl neben mir und wird immer so zur Seite gerückt, aber das ist tatsächlich merkwürdig, dass da wenige Hersteller darauf achten. Also Native Instruments ist ja nicht der einzige. Zum Beispiel die aktuellen Atoya Keyboards oder allgemein die Atoya Keyboards haben das gleiche Problem. Ich glaube, die verlassen sich einfach zu sehr auf den Standard Microsoft MIDI Treiber, der das halt nicht kann, der das angeblich irgendwann mal in der Zukunft können sollte. Aber früher wurde dazu dann eben auch ein spezieller Treiber mal kurz mitgeliefert. Es ist natürlich ein Special Case, weil der Fall, dass man mehrere Programme gleichzeitig offen hat, die auf den gleichen MIDI-Eingang zugreifen, das ist oft nicht der Fall, aber es wäre trotzdem schön, wenn das irgendwie doch ein bisschen mehr Standard wäre, bis es vielleicht mal allgemeingültig von Microsoft gelöst ist.
Okay. Ich habe für euch den Echolocator dabei von Erica Sons. Mit dem habe ich ja neulich ein Video gemacht für Pilot Luna. Ist ein kleines Desktop-Stereo-Delay, beziehungsweise ich glaube, so klein ist es gar nicht. Ich habe dazu auch einen Testbericht geschrieben auf keyboards.de. Und ich glaube, es ist ein Kästchen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Maße, habe ich vergessen. Es ist schwarz und auf der Oberfläche ist eine Fledermaus in Rot eingezeichnet.
Oh, cool.
Auf der kompletten Oberfläche, auf der sich dann auch circa 13 Knöpfe befinden, in einem Schwarz, sehr, sehr Vintage-Retro-mäßig angehaucht. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Knöpfe vom Shadow Hills Mastering EQ. Und es steht auch dann in Rot Echolocator drauf. Es hat sowas von einem 80er-Jahre-Horrorfilm, finde ich.
Ja, schon, ja. Und
hast du es schon mal angeguckt?
Ich gucke es mir gerade parallel an. Mit Knöpfen meinst du Potis, ne?
Genau, also diese Potis, die Knöpfe davon, finde ich halt echt richtig. Das Teil sieht geil aus, finde ich irgendwie. Ne?
Ja. Und ja, stimmt.
Ich finde es auch cool, dass man da also einfach 13 Potis draufgepackt hat, um halt auf Funktionen wie Filter, Ping-Pong-Delay, Reverb-Effekt, Pitch-Shift und Shimmer oder Modulations-LFO, es gibt auch noch so einen Magic-Mode, direkt Zugriff zu haben. Und es gibt auch 100 Presets, die man speichern kann, beziehungsweise es sind 40 dabei von Haus aus.
Mhm.
Oder 60. Und man kann halt 40 noch dazuschrauben oder umgekehrt. Und es gibt ein Preset-Morphing, es gibt eine MIDI-Implementation. Also das Teil ist schon echt geil. Also und wenn man da auch dran rumdreht, da kann man auch schon sehr, sehr krasse Stereobreite erzeugen, finde ich. Also wie gesagt, hört mal rein in das Video bei the.pilotluna auf Instagram kann ich echt empfehlen. Ist ein geiles Teil.
Das ist aber komplett digital, oder?
Genau.
Okay, ich frage gerade nur, weil Erika Sünz ja auch sehr viel Analogzeug macht.
Genau, wo sind wir da kostentechnisch? Ich bin so gut vorbereitet. 569 Euro ist natürlich schon eine Nummer, ne?
Ist eine Nummer, aber ist jetzt auch nicht overpriced für solche Kisten.
Nein, nicht wirklich, ne? Genau, die Maße sind hier, Breite sind 23 Zentimeter, Tiefe 14,5, nur damit man mal so eine grobe Vorstellung hat. Genau, also ist ein echt sehr geiles Teil. Gear Corner, hast du was dabei?
Ja, eigentlich was sehr spannend war, es gibt eine neue Konsole von SSL, das ist mal was. Das kann man natürlich jetzt auch nicht groß hier runterreißen. Jeder, der interessiert ist an sowas, weil es ist natürlich jetzt kein kleines Ding, sondern schon ein größeres. Es geht um die SSL Oracle. Und die halt vor allem den großen Fokus darauf legt, Integration in Projektstudios, Integration in DAW-Setups, Total Recall und so weiter und so fort. Also möglichst eine perfekte Verknüpfung zwischen dem analogen Signalteil und der digitalen Steuerung. Und da hat SSL sich halt so einiges zu einfallen lassen, hat Fernsteuerung über diverse Software-Tools, Total Recall gerade schon erwähnt, Erweiterbarkeit, Fernsteuerung der DAW und so weiter und so fort. Jeder, der im Endeffekt an sowas interessiert ist, muss sich das im Detail mal angucken. Aber einfach der Faktor, dass es halt mal wieder eine neue SSL-Konsole gibt. Ich meine, SSL ist ja einer von wenigen Herstellern, der da noch große Konsolen bauen, die eben halt auch an aktuelle, auch Projektstudio-Setups angepasst ist. Sehr, sehr cool. Interessant auch zum Beispiel der Aufbau, das habe ich so verstanden, die eigentliche Technik, also zum Beispiel der analoge Part, ist nicht im Board selber, sondern ist in 19 Zoll Racks ausgelagert. Wahrscheinlich auch, um die einerseits Erweiterbarkeit, aber auch die Wartbarkeit zu erhöhen, dass du wahrscheinlich nicht mehr irgendwie so einen kompletten Channel daraus heben musst, sondern du kannst da eben halt auf kleinerer Ebene arbeiten. Sehr interessante Ideen. Also einfach mal angucken, was es da so gibt. Preis ist, soweit ich weiß, noch nicht bekannt.
Ist jetzt für mich das Spannendste in der Sache eigentlich.
Ja, ich vermute mal mindestens 5 und vorne keine 1. Aber muss man sehen, kommt natürlich auch auf die Konfiguration an, in welcher Größe. So, dann hast du hier einen Synth reingepackt. Ich glaube, den hast du doch schon getestet, oder?
Nee, das ist der neue Sonicware Live'n Evoke. Ist ein Synthesizer, mit dem man extrem viel gute Klanggestaltungen machen kann. Und ich habe den Live'n Texture.
Okay.
Den fand ich auch schon richtig gut. Also es ist, ich glaube, die Basis ist ein Granularmodul mit bis zu 12 gleichzeitig aktiven Grains. Ich weiß nicht, hast du es angeguckt? Ich habe mir nur tatsächlich die Sounddemos angehört, weil das ist eher so das, was mich interessiert.
Ich fand die großartig.
Und ich habe tatsächlich einfach schon mal beim Vertrieb angefragt, ob ich da mal ein Gerät bekommen kann. Also ich finde die Sachen von Sonicware sowieso echt gut. Das Teil kostet 279 Euro, was auch ein guter Preis ist. Genau, ich bin gespannt. Wenn ich das Teil getestet habe, kann ich euch mehr erzählen.
Die sind ja auch wirklich fleißig. Die hauen ja permanent neue Instrumente raus, ne?
Ja, und dabei waren die mir vorher eigentlich gar nicht so ein Begriff. Also die haben ja diesen ELZ1 Play. Ich glaube, da liegen wir aber preislich bei 1000 Euro. Das ist ja für mich so ein Soundmonster. Ne? Mhm. Da ist ja so viel Processing drin. Da kann man, glaube ich, alles mitmachen. Genau, aber einfach mal in den Evoke reinhören. Bei YouTube gibt es super viele Klangbeispiele oder Sounddemos. Also das ist echt geil. Genau, dann hat Roy ja noch ein neues Bändchenmikrofon rausgebracht. Es war die Woche der Mikrofone. SE hat auch ein neues Shotgun-Mikrofon rausgebracht. Warm Audio hat auch ein neues Stereo-Mikrofon rausgebracht. Aber ich glaube, wenn ihr euch die ganzen News reinziehen wollt, dann guckt gerne mal bei soundrecording.de rein. Dort ist alles aufgelistet. Oder hast du noch ein Highlight aus dieser Woche?
Kein besonderes Highlight. Das war für mich eigentlich die Ankündigung der SSL-Konsole. Aber es ist schön, dass auch mal wieder was von Reuer kommt. Also war für mich irgendwie so ein bisschen verschwunden oder ist einfach nicht mehr so im Mainstream aufgetaucht. Mein Reuer ist jetzt auch, ist halt speziell dadurch, dass sie sich auf Bändchenmikrofone fokussiert haben. Aber jetzt sind wir ja auch bei einem Mikro, was preislich so um den Tausender drumherum liegt. Und man verknüpft halt auch immer diesen sehr warmen und schmeichelnden Sound mit den Bändchen. Ich kenne die noch von den Aufnahmen für die Galaxy Pianos, die wir damals gemacht haben. Das war mal ein sehr schöner Sound, muss ich sagen.
Ja, also ich finde die auch cool. Ich war ja mal dort in Burbank.
Oh, cool.
Bei Roy, ja. Hab da noch David Royer kennengelernt. Ja, genau. Also, im Mainstream ist es tatsächlich, wie du schon sagst, so, die sind irgendwie unterm Radar, ne? Ich glaube, die letzte News, die ich hier sehe, ist schon ein paar Jahre her, ne?
Ja.
Der Release davor. Genau, aber umso schöner. Ich weiß, gibt es eigentlich Mojave noch? Das gehörte ja auch irgendwie.
Boah, das ist eine gute dazu. Frage. Kann ich dir nicht sagen.
Müssen wir nochmal recherchieren.
Ja.
Jo, okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Sack zu, machen wir einen Deckel drauf.
Genau, die Recherche verschieben wir auf später. Jetzt erheben wir uns erstmal von unserem schönen Studiosofa, das dann das präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und vielen Dank natürlich auch an Phil und an Moritz dafür, dass ihr uns heute so in das Mischen mit dem Space Replicator, allgemein mit Kopfhörersimulationen, eingeführt haben. In 2 Wochen machen wir eine Laber-Episode, oder?
Eine Laber-Episode. Und bei der Umfrage kam tatsächlich raus bisher, dass die Leute das mögen. Also ein paar haben tatsächlich gesagt, denen ist das zu oberflächlich. Aber das waren so 15%. Kann ich auch nachvollziehen.
Aber wir könnten uns mal wieder ein Thema raussuchen, wo wir uns so ein bisschen reinnörden können.
Genau, also 75% hören uns aber gerne zu. Und ein Kommentar war, ja, es ist schön, 2 befreundeten Nerds beim Talken zuzuhören. Also beim Gear-Talken.
Vielen
Dank. Das fand ich ganz schön. Genau, also positives Feedback, genau.
Genau.
Und unsere Episoden würden künstlich zu kurz gehalten werden.
Ist das so?
Fand ich auch spannend. Na, sage ich nach einer Stunde und 26. Naja.
Ja. Ja, ich sag mal, wir hatten halt auch schon 2-Stunden-Episoden, klar, ne? Aber trotzdem ist schon okay, denke ich.
Genau, ich bin mit der Länge aktuell zufrieden.
Genau.
Alles klar.
So, hier muss jetzt mal ein bisschen Luft in den Raum rein. Hier ist es nämlich relativ warm drin geworden. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Selbe Stelle, selber Ort. Bis dahin bleibt ihr alle gesund, habt Spaß, macht's gut und tschüss.
Ciao.